Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend.
Und Dennis Horn ist auch da. Hallo.
Servus.
Was wurde aus Deniz Yücel? Was von der Anteilnahme an der Inhaftierung von Journalisten in der Türkei übrig bleibt?
Was wurde aus der DSGVO? Was von der Aufregung vor dem Inkrafttreten der neuen Datenschutzgrundverordnung auch jetzt noch übrig bleibt?
Und was wurde aus Radio Hamburg? Was ein Protestvideo am Ende bewirkte und was vom Gehalt der Journalisten in Deutschland übrig bleibt?
Das sind unsere Dranbleibethemen in dieser einen Stunde. Was mit Medien?
Die erste Meinung
kommt heute vom Internet. Versteher Sascha Lobo. In einer aktuellen Kolumne auf Spiegel Online analysiert er die französischen Gelbwesten-Protestbewegung und den Grund ihres Erfolges. Dazu schreibt Lobo, Zitat, die Demonstrationen, die man samt gewalttätiger Folgen in den Nachrichten sieht, sind technisch betrachtet Facebook-Events. Das spielt eine unterschätzte Rolle, weil die Facebook-Algorithmen die Funktion Events samt persönlicher Einladung häufiger in den Nachrichtenstrom des Publikums bringen. Reichweite und Mobilisierbarkeit sind dadurch größer als etwa bei Demonstrationsaufrufen. Das zeugt zugleich von Facebooks Macht als politische und soziale Infrastruktur.
Die zweite Meinung
kommt von Herrn Pähler.
Ja, fast immer, gebe ich zu, bei Sascha Lobo finde ich seine Gedankengänge sehr spannend. Zum Beispiel auch den Gedanken, dass die Berichterstattung über die Gelbwesten die gesamte Bewegung verändern könne, was total typisch sei, sagt Lobo, für diffuse Netzbewegungen. Heißt also, wenn klassische Medien die Meinung vertreten, die Bewegung sei rechts, dann würden auch in den sozialen Medien und auf der Straße zunehmend Rechtsextreme dahingehen, während eben eher Linke nicht hingehen, funktioniert nach Lobo auch genau andersrum. Und ich frage mich da, was heißt das eigentlich für uns alle, die wir ja was mit Medien machen und tagtäglich Berichte erstatten? Kann man diese Hebelwirkung der Medien überhaupt vermeiden? Ich glaube nicht. Und das ist auch im Grunde nicht neu, denn ich habe mich erinnert und schon im ersten Semester meines COVI-Studiums, da habe ich gelernt, dass Medien als Agenda-Setter fungieren, bewusst oder auch unbewusst. Und das lässt sich gar nicht vermeiden. Neu sind, glaube ich, lediglich die algorithmusgetriebenen Mechanismen, die ein solches Agenda-Setting beschleunigen und wie jetzt in Frankreich eben auch zu massiven Auswirkungen in der digitalen und auch analogen Welt führen können. Insofern sollte eine besonnene, nicht populistische und dafür journalistisch sauber recherchierte Berichterstattung irgendwie unser aller Anspruch sein. Aber auch das ist ja nicht neu.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das pressefreiheitsliebende Medienmagazin?
Ihr kennt uns ja, ne? Und ihr wisst, wir als euer stuckliges Medienmagazin, wir haben da so einen Spruch, wir bleiben für euch dran. Das ist bei uns keine Floskel, sondern ein Leistungsversprechen, das
Jawohl.
Wir ernst nehmen.
Ja.
Deswegen nehmen wir uns in dieser Woche bewusst die Zeit und gehen mal so den großen Aufregern des Jahres nach und schauen, was draus geworden ist.
Wir fangen an im Februar und zwar mit einem Thema, das eigentlich schon in 2017 angefangen hat, aber ja eben die mediale Öffentlichkeit, viele Menschen und auch die internationale Politik im Jahr 2018 weiter ziemlich intensiv beschäftigt hat. Daniel, Dennis, Februar, was könnte das gewesen sein?
Valentinstag.
Ja, das war im Februar, stimmt. Das meine ich nicht zu romantisch.
Karneval?
Auch nicht, zu lustig. Und irgendwie so ein bisschen jedenfalls.
Ist auch romantisch
für manche. Ja, auch für manche schon. Aber bei dem Thema, das ich meine, da ist, wenn man ehrlich ist, genau das
Jetzt
Gegenteil.
Ich bin ja gespannt,
Fall,
wie wir die Kurve kriegen.
Ja, es geht eben nicht ums Lachen. Ne? Also, obwohl es am 16. Februar, also der Monat stimmt, in einem kurzen Moment wirklich großer Freude gab, an diesem Tag, da wurde nach einer langen, traurigen Geschichte der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel in der Türkei aus der Untersuchungshaft entlassen und konnte nach Deutschland ausreisen. Ihr erinnert euch.
Das war ja zu diesem Zeitpunkt echt ein großes Thema. Der Weltkorrespondent war bis dahin ein Jahr im größten Gefängnis der Türkei festgehalten und wegen seiner kritischen Haltung gegenüber der Erdogan-Regierung.
Genau, also er ist ja schon im Februar 2017, also noch ein Jahr vorher, in Untersuchungshaft gesteckt worden, muss man fast sagen, weil ihm Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung vorgeworfen wurde. Dann saß er einige Monate sogar ja in Isolationshaft, ohne Kontakt zu anderen. Und erst später wurde das dann etwas gelockert, die Bedingungen. Und vor allem aber passierte das Ganze ja auch, ohne dass die türkische Justiz offiziell überhaupt Anklage erhoben und einen Prozess gegen Deniz Yücel eröffnet hat. Das gab ziemlich viel Empörung in Deutschland, auch im anderen europäischen Ausland. Das öffentliche Interesse und auch die Solidarität mit Yücel war groß. Nicht nur in den Medien, sondern auch in der Politik, kann man sagen.
Die große Solidarität, die man aber im Netz ja unter dem Hashtag #FreeDeniz verfolgen konnte, war ja vor allem auch auch eine moralische Hilfe. Ausgerichtet hat das ja erstmal nichts.
Ne? Das muss man so sagen. Also jetzt hat zwar unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel direkt schon nach der Verhaftung gesagt, dass sie sich sehr nachdrücklich für eine faire und rechtsstaatliche Behandlung und auch vor allen Dingen für eine baldige Freilassung einsetzen wolle. Aber das blieb, wie du gerade gesagt hast, tatsächlich sehr lange ohne Erfolg. Und Bewegung kam dann tatsächlich erst im Januar 2018 in die ganze Sache. Da hat so ein privates Treffen zu Hause bei damaligen Außenminister Sigmar Gabriel mit seinem türkischen Amtskollegen gegeben. Und dann war es auch soweit, dass 9 Monate insgesamt, nachdem Deniz Yücel schon beim türkischen Verfassungsgericht Beschwerde gegen diese Untersuchungshaft eingereicht hatte, erst da gab es die erste offizielle Stellungnahme des türkischen Justizministeriums. Und der Protest in Deutschland, das haben wir, glaube ich, noch ganz gut vor Augen, Anfang 2018, der wurde immer lauter. Da gab es Mahnwachen, da gab es Lesungen mit vielen prominenten Vertretern aus den Medien und anderen Gesellschaftsbereichen. Es gab richtige Autokorsos, Free Deniz Autokorso in Berlin. Und dann ging es auf einmal ziemlich schnell. Am 16. Februar, haben wir gerade schon gesagt, wurde Deniz Yücel aus der Haft entlassen, nachdem aber auch eben die Anklage gegen ihn vorgelegt wurde. Und 18 Jahre Strafe hat die Staatsanwaltschaft in der Türkei gefordert. Trotzdem, das war eben dann erstmal die gute Nachricht, Deniz Yücel durfte nach Deutschland ausreisen und er hat sich bei seiner Ankunft in Berlin mit einer Videobotschaft über Twitter an die Öffentlichkeit gewandt.
Ich weiß immer noch nicht, warum ich vor einem Jahr verhaftet wurde, genauer, warum ich vor einem Jahr als Geisel genommen wurde. Und ich weiß auch nicht, warum ich heute freigelassen wurde. Ja, natürlich freue ich mich, aber es bleibt etwas Bitteres zurück. Ich habe meinen Zellnachbarn, mit dem ich die letzten 2 Monate zusammen war, Urs Uslay, einen türkischen Journalisten, zurückgelassen, der nur wegen seiner journalistischen Tätigkeit in Haft sitzt. Mein Freund Armin Schück und viele andere Journalistinnen und Journalisten, die nichts anderes getan haben, als ihren Beruf auszuüben. Die belasse ich im Gefängnis zurück. Ich lasse andere Menschen zurück, die nichts aus keinem anderen Grund im Gefängnis sitzen, als weil sie eine oppositionelle Meinung haben zu diesem Regime. Darum bleibt auch bei meiner Freilassung ein bitterer Nachgeschmack.
Tja, Stichwort bitterer Nachgeschmack. Yücel war zwar frei, gleichzeitig wurden zu diesem Zeitpunkt viele andere kritische Journalisten weiterhin an ihrer Arbeit gehindert, immer noch unter fadenscheinigen Vorwürfen in der Türkei in Gefängnissen festgehalten oder durften das Land nicht verlassen. Unter anderem auch die deutsche Journalistin Mesale Tolu.
Ja, Mesale Tolu war ebenfalls wegen des Vorwurfs der vermeintlichen Unterstützung terroristischer Vereinigungen auch schon 2017 von türkischen Behörden verhaftet worden. Erstmal wusste das auch gar keiner. Immerhin kann man sagen, der Prozess gegen sie wurde doch etwas schneller eröffnet und Tolu wurde schon im Dezember 2017 freigelassen. Aber sie musste dann eben noch in der Türkei bleiben, durfte nicht ausreisen bis zum August 2018. Da durfte sie dann ausreisen und sie hat sich auch nach ihrer Rückkehr nach Deutschland geäußert.
Es ist alles noch ein bisschen ungewohnt, weil ich habe meinen Mann zurücklassen müssen. Mein Sohn ist jetzt auch hier. Für ihn ist auch alles neu. Er hat eigentlich die Sprache verlernt und muss alles neu lernen. Deswegen ist es nicht so, dass ich mich wirklich über die Ausreise freue, weil ich weiß, dass sich in dem Land, in dem ich eingesperrt war, nichts verändert hat. Ich denke nicht, dass sich im Land in Richtung Demokratisierung etwas verändert hat.
Ja, also auch hier ganz klar erkennbar, nur gedämpfte Freude persönlich, weil ihr Mann Suat Korlu ebenfalls in der Türkei angeklagt nicht ausreisen durfte und auch so ein bisschen mit Blick auf die Gesamtsituation im Land.
Wie ging es denn in beiden Fällen weiter?
Ja, also der erste Verhandlungstag gegen Deniz Yücel fand dann im Juni statt. Da ist Yücel nicht zurückgereist in die Türkei, musste persönlich nicht teilnehmen. Sein Anwalt hat auch den Freispruch natürlich da verlangt, hat alle Vorwürfe gegen Yücel quasi zurückgewiesen und auch gefordert, dass eigentlich alle seine Telefonkontakte zum Beispiel von Informanten aus den Gerichtsakten entfernt werden sollen, wegen Informantenschutz etc. Das hat das Gericht abgelehnt und den Prozess tatsächlich erstmal auch noch grundsätzlich vertagt. Der geht erst jetzt in ein paar Tagen, am 20. Dezember weiter. Parallel versucht Yücel gerade Schadensersatz in Höhe von 400.000 Euro von der türkischen Republik einzuklagen. Aber auch diese Klage ist, das wundert einen fast nicht, im September von einem türkischen Gericht schon wieder abgewiesen worden. Da ist jetzt gerade sozusagen die Revision am Laufen.
Und beim Fall Tolu?
Ja, der Prozess ging im Oktober schon weiter gegen Tolu und ihren Mann. Und Mesale Tolu ist tatsächlich auch, obwohl man ja auch nicht genau wusste, was passiert, dann wieder in die Türkei zurückgereist, hat ihren Mann unterstützen wollen. Und ein kleiner Erfolg war immerhin, sein, dass sie ihren Mann auch tatsächlich mitnehmen konnte. Also Suat Kolo durfte ausreisen. Der Prozess wiederum aber auch hier erstmal vertagt, sogar in das Jahr 2019. Im Januar geht es hier weiter. Auch da ist eben noch nicht klar, wie es juristisch weitergeht.
Lass uns doch mal von diesen Einzelfällen auf die Situation in der Türkei insgesamt schauen. Nach ihrer Freilassung haben ja Meşale Tolu und Deniz Yücel sehr zum Ausdruck gebracht, wie sehr sie sich um Pressefreiheit und Arbeitsbedingungen für Journalisten dort auch sorgen.
Das stimmt. Und ich glaube, das hat auch tatsächlich seinen Grund. Also die Türkei, die gehört tatsächlich zu den Ländern mit den meisten inhaftierten Journalisten weltweit. Wenn man mal auf die Rangliste der Pressefreiheit, die ja von den Reportern ohne Grenzen jedes Jahr herausgegeben wird, schaut, dann liegt die Republik Türkei, die ja formal auch ein demokratischer Staat ist, auf Platz 157 von 180, also ziemlich weit hinten. Und deswegen habe ich heute Christian Mier, den Geschäftsführer von Reportern ohne Grenzen in Deutschland, mal gefragt, wie er denn die aktuelle Situation für unabhängigen Journalismus in der Türkei beurteilt.
Die Lage für unabhängige Journalistinnen und Journalisten in der Türkei ist am Jahresende 2018 weiter katastrophal. Journalistinnen und Journalisten in der Türkei müssen weiter tagtäglich damit rechnen, verhaftet zu werden. Die Türkei zählt weiterhin zu den 5 Ländern weltweit, die am meisten Journalistinnen und Journalisten verhaften. Es sind viele im Gefängnis. Es sind viele im Exil. Viele dürfen das Land nicht verlassen, weil sie eine Ausreisesperre unterlagen und liegen. Und die Medienlandschaft ist fast gleichgeschaltet. Das heißt, wir haben entweder Medien, die privatwirtschaftlich organisiert sind, aber sehr regimenah sind, oder unmittelbare Medien, die unter unmittelbarer staatlicher Kontrolle sich befinden.
Tja, wenn man das so hört, wundert es einem doch fast, dass es ja ziemlich ruhig geworden ist bei uns in Sachen Türkei. Seit Yücel und Tolu frei sind, ist das Thema irgendwie aus der Öffentlichkeit verschwunden. Präsident Erdogan war ja zwischenzeitlich wieder zu Staatsbesuchen in Deutschland. Dabei hat sich die Lage ja irgendwie nicht wirklich verändert, oder?
Ja, genau. Das Gegenteil ist eigentlich sogar der Fall. Ist gerade ja schon angeklungen. Die Situation, die ist eigentlich noch schlimmer geworden, meint Christian Mier.
In der Öffentlichkeit ist es still geworden, weil natürlich prominente Inhaftierte fehlen. So traurig, so zynisch das ist, Fälle wie Deniz Yücel und Meşale Tolu haben den Blick der deutschen Öffentlichkeit natürlich ganz anders auf die Lage für Journalismus und Türkei und Pressefreiheit in der Türkei gelenkt. Seit ihrer Freilassung ist es einfach den Medien mittlerweile fällt es schwerer, sozusagen die Lage für Journalistinnen und Journalisten in der Türkei zu thematisieren. Dabei hat sich durch ihre Freilassung nichts verändert. Die Zahl der inhaftierten Journalisten ist weiter genauso hoch. Im Gegenteil, es ist eigentlich sogar noch viel schlimmer geworden, weil wir noch ein viel größeres Maß an Gleichschaltung beobachten.
Ich finde ehrlich gesagt, das klingt ziemlich schlimm. Gibt es da überhaupt Aussicht auf Verbesserungen in irgendeiner Art und Weise, gerade weil die Öffentlichkeit ja quasi wegsieht?
Ich glaube ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht so richtig, aber ich habe nicht so ein gutes Gefühl. Schwer zu sagen. Ich bin da ziemlich ratlos, muss ich sagen, weil man muss ja auch wissen, das Regime Erdogan hat ja nach der Verfassungsänderung und dem Umbau zum Präsidialsystem irgendwie noch mehr Macht bekommen. Deswegen habe ich Christian Mier von Reportern ohne Grenzen auch gefragt, was denn aus seiner Sicht passieren müsste und was vielleicht auch Deutschland dazu tun könne.
Ich denke, Journalistinnen und Journalisten hier in Deutschland sollten einfach ihrer Verantwortung gerecht werden. Natürlich eben genau zu schauen, dass man vielleicht auch manchmal Medienlogiken durchbrechen kann und wie man die durchbrechen kann und nicht nur auf deutsche Fälle zu schauen. Ich glaube, das ist etwas, was medial passieren kann. Gleichzeitig kann, glaube ich, jede Redaktion in Deutschland einen türkischen Journalisten im Exil vielleicht auch als Gast aufnehmen und so ein Zeichen der Solidarität setzen. Deutschland als Bundesregierung sollte, glaube ich, weiter auch deutlich Druck machen auf die Türkei und klar machen, dass eine Verbesserung der wirtschaftlichen und der politischen Beziehungen nicht ohne eine Freilassung von politischen Häftlingen und ganz vielen inhaftierten Journalistinnen und Journalisten in der Türkei geben kann und dass die Freilassung von inhaftierten Journalistinnen und Journalisten eigentlich immer eine Bedingung sein muss. Gleichzeitig erleben wir bei Reporter ohne Grenzen aber, dass die deutschen Behörden auf Arbeitsebene durchaus auch immer noch ihr Bestmögliches dafür tun, dass Journalisten, die das Land verlassen müssen, auch sehr schnell das Land verlassen können.
Wenn ihr mich fragt, ich habe nochmal darüber nachgedacht, ist das, glaube ich, trotzdem nicht mehr als ein schöner Appell, der wohl erstens in der Türkei nichts ändern wird und deswegen am Ende doch folgenlos verhallen wird.
Kommende Woche also geht der Prozess gegen Deniz Yücel weiter, im Januar der gegen Meşale Tolu und ihren Ehemann. In der kommenden Woche geben die Reporter ohne Grenzen außerdem ihre neue Jahresbilanz der Pressefreiheit heraus. Und wie es mit dem unabhängigen Journalismus in der Türkei weitergeht, werden wir weiter auch beobachten. Und versprechen euch auch diesmal, wir bleiben für euch dran.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Das Dranbleiber-Medienmagazin.
Wir schauen weiter auf die Medienaufreger des Jahres und kommen da ganz schnell zum 25. Mai. Das ist ein markantes Datum, mit dem Daniel sich jetzt beschäftigen wird.
Ja, und ich nenne mal da die 5 relevanten Buchstaben DSGVO. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung ist am 25. Mai diesen Jahres in Kraft getreten. Und was war das für ein Theater im Vorfeld? Panik bei vielen Selbstständigen, kleinen, aber auch großen Unternehmen, um ihre Art, wie sie mit Kundendaten umgehen, nochmal irgendwie safe zu machen. Bei vielen echt kurz vor knapp. Ich weiß nicht, wie habt ihr diese Datenschutzpanik noch im Gedächtnis?
Ich musste mich so ein bisschen so an das Jahr 2000-Problem erinnern, ja, in der IT. Und das, wo man ja auch gedacht hat, jetzt nochmal vor dem Maya-Kalender geht die Welt schon mal
der
unter.
Y2K-Bug. Mhm. Ja. Und danach ging es aber auch mal.
Das war irgendwie der Datenschutzwelt unter. Also das ist irgendwie selbe Nummer.
Das ist so. Mir sind so zwei Kleinigkeiten Erinnerungen noch geblieben. Ich musste mal so ein großes Gruppenfoto mit ganz vielen Kindern, 100 Kindern organisieren, genau zu der Zeit, und 3 Unterschriften fehlten. Und natürlich, weil wir anständig die DSGVO beachtet haben, haben wir nichts mit dem Foto gemacht und haben es weggeschmissen. Und ich habe persönlich, glaube ich, mehr Newsletter seitdem. Ich habe alles angeklickt. Jeder, der mir geschrieben hat, sie müssen ihre Daten bestätigen, habe ich immer gemacht.
Dann gab es diesen Kindergarten, der in seinem Jahrbuch alle Kinder geschwärzt hat. Ja. Das war der, in dem ich früher war.
Ach, echt?
Ja.
Aber hättest du dich mal geschwärzt.
Ja.
Naja.
Aber man muss auch dazu sagen, ein guter Datenschutz ist ja auch wichtig. Es macht Sinn, wenn es auch in Deutschland einheitlich geregelt wird. Und als Einzelperson muss ich sagen, ist es ja auch gut, wenn Unternehmen mir erklären müssen, woher sie meine Daten haben, wie sie die speichern und vor allem auch, was sie dann damit machen.
Aber es gab doch viel Unsicherheit darüber, hatten wir ja auch berichtet. Und wir haben uns auch angeschaut, wie sich die Situation für Journalisten verändert, die ja auch mit Daten umgehen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, seit dem 26. Mai habe ich, lass mal überlegen, nichts mehr gehört.
Tja, das ist echt absolut erstaunlich. Das war ja eins der größten Themen mit viel Getöse. Es gab viele Ängste. Zum Beispiel, dass es eine neue große Abmahnwelle gibt. Vielleicht auch eine ganze Industrie da entsteht. Oder dass Unternehmen direkt hohe Millionenbeträge bei den kleinsten Fehlern als Strafe abdrücken müssen, wenn die Datenschützer zuschlagen. Aber alle diese erwarteten Schlagzeilen, die blieben aus. Und deswegen reden wir jetzt mit Dr. Philipp Lückhausen. Er ist Medienrechtler bei der Kanzlei Busekist Winter und Partner, und er hatte mit uns im Frühjahr schon über das Thema gesprochen, und jetzt gibt's von ihm das Update. Guten Abend, Philipp.
Guten Abend, meine Herren. Hallo.
Guten Abend.
Hallo. Ja, war die ganze Aufregung im Mai umsonst, oder warum spielt die DSGVO in der Öffentlichkeit plötzlich keine Rolle mehr?
Nee, umsonst war das Ganze nicht. Das ist ja schon vom Ansatz her ein ganz vernünftiger neuer Rechtsakt. Aber tatsächlich, der Hype war am Anfang sehr groß, die Unsicherheit war sehr groß. Und das hat sich jetzt tatsächlich im Real Life gar nicht so niedergeschlagen. Also es ist heißer gekocht worden, als es gegessen wurde am Ende des Tages.
Ja, was ist denn mit den ganzen Abmahnungen, die da erwartet worden sind?
Die sind ausgeblieben, tatsächlich. Wir haben am Anfang eine etwas höhere oder eine höhere Abmahnwelle erwartet. Die ist allerdings ausgeblieben, was vielleicht daran liegen mag, dass Leute, die sonst gerne abmahnen, vielleicht bei der DSGVO gar nicht so sicher sein können, ob sie den eigenen Stall sauber halten können. Und dann gilt das Motto, wer im Glashaus sitzt, sollte besser nicht mit Steinen schmeißen.
Das also ist dann natürlich auch dann erstmal eine Erklärung, die man, glaube ich, nachvollziehen kann. Wie ist denn das mit den Strafen? Da gibt es ja so die Regel, dass es echt teuer werden kann, direkt schon. Was hat man da bisher für Erfahrungen machen können, wenn Unternehmen dagegen verstoßen?
Ja, auch da ist bislang noch gar nicht so viel passiert. Vor kurzem, Ende November, ist bekannt geworden, dass das erste Bußgeld verhängt wurde. Und zwar vom Landesdatenschutzbeauftragten aus Baden-Württemberg. Der hat gegen den Chat-Anbieter knuddels.de ein Bußgeld in Höhe von 20.000 Euro verhangen. Und zwar sind dort über 300.000 Nutzerdaten durch einen Hackerangriff abhanden gekommen und auf einer Internetseite veröffentlicht worden. Also mit Login-Daten, Passwörtern im Klartext, die auch tatsächlich von knuddels.de gar nicht weder verschlüsselt noch irgendwie verhasht gespeichert wurden. Und das haben die Datenschutzbehörden dann tatsächlich als zum Anlass genommen, ein Bußgeld zu verhängen. Das blieb allerdings mit den 20.000 Euro ja deutlich unter dem angedrohten Rahmen, den die Datenschutzgrundverordnung bietet, nämlich je nach Verstoß bis zu 10 Millionen Euro oder 2% des weltweiten Jahresumsatzes des vorangegangenen Jahres dieses Unternehmens oder sogar bis zu 20 Millionen oder 4% des Jahresumsatzes.
Warum ist das so gering ausgefallen?
Hier im speziellen Fall war es so, dass die Anbieter von Knuddels.de auf vorbildliche Art und Weise mit der Behörde zusammengearbeitet haben und den Datenschutzverstoß also schnellstmöglich beseitigt haben und auch weiter hervorragend kooperiert haben. Und das ist tatsächlich auch zu raten in Zukunft. Wer mauert, kriegt die Keule, aber wer vielleicht auch tatsächlich Fehler eingesteht, die er begangen hat und bereit ist, die auch auszuräumen, der kann sicherlich mit einem deutlichen Entgegenkommen der Datenschutzbehörden rechnen.
Philipp, bei unserem letzten Gespräch, da war ja noch nicht ganz klar, wie in den einzelnen Bundesländern auch diese Datenschutzausnahmeregeln für Journalisten genau aussehen würden. Gibt es da jetzt inzwischen mehr Klarheit?
Nee, da hat sich noch nichts getan. Tatsächlich, wir haben hier eine äußerst verwirrende Rechtslage. Es gilt nicht nur die Datenschutzgrundverordnung, sondern in Deutschland gilt auch nochmal ein neues Bundesdatenschutzgesetz. Im innereuropäischen Kontext gelten unter Umständen auch wieder eigene nationalstaatliche Datenschutzgesetze. Also da ist noch ordentlich Musik drin und eine ganze Menge Auslegungsspielraum.
Sagt Philipp Lückhausen, von ihm gab es jetzt ein DSGVO-Update. Herzlichen Dank.
Gerne, gerne. Schönen Abend euch noch.
Ja, da soweit glaube ich mal das kleine DSGVO-Update. Mhm.
Zum Glück sind wir damit jetzt durch.
Es gab ja noch ein europäisches Thema, Daniel, das für ordentlich Schlagzeilen gesorgt hat. Das neue Urheberrecht, damit verbunden das europäische Leistungsschutzrecht und die drohenden Upload-Filter.
Mhm. War ja mehrmals Thema in diesem Jahr bei uns. Einmal im Sommer, da gab es nämlich überraschend eine Abstimmung im EU-Parlament, die man so nicht erwartet hätte. Denn die Abgeordneten in Straßburg haben gegen die Pläne der Urheberrechtsreform gestimmt. Das ist deswegen überraschend, weil sich das Plenum dann gegen den Rechtsausschuss dann auch gewandt hat. Der hatte zuvor empfohlen, diesen neuen Regeln zuzustimmen. Und es gab aber sehr viele Einflüsse von außen. Zum Beispiel eine riesige Online-Petition. Ich weiß nicht, ob euch noch an den Titel erinnert. Stopp die Zensurmaschine, rettet das Internet. Über 880.000 Unterschriften gab es dann. Aber es gab dann auch noch einen offenen Brief von Netzpolitikern aus den unterschiedlichsten Parteien. Sowohl SPD, FDP, aber auch CSU und CDU waren dabei. Und die haben dann ihre EU-Parlamentskollegen davon überzeugen wollen, gegen die aktuelle Form im Sommer nicht zu stimmen. Und das auch, obwohl der Text von ihrem CDU-Kollegen im EU-Parlament Axel Voss stammt.
Das Thema war dann aber ja noch nicht vom Tisch, ich sag nur YouTube.
Ja genau, das war jetzt im Herbst, als YouTube seine YouTuber dazu instrumentalisiert hatte, gegen die Upload-Filter mobil zu machen, nämlich die YouTube-Zuschauer dann aufzurufen, immer so mit dem Unterton, dass es dann künftig keine unabhängigen YouTuber mehr geben wird, wenn es dieses verschärfte europäische EU-Urheberrecht gibt.
Und wie ist jetzt in der Rechtslage der aktuelle Stand?
Ja, also da hat das EU-Parlament dann tatsächlich nochmal neu abgestimmt, das war im September, und dieser überarbeitete Vorschlag zur Urheberrechtsreform, der ist angenommen worden. Das heißt, Internetplattformen wie Google, Facebook oder YouTube sollen künftig verpflichtet werden, Medien oder Kulturschaffende zu vergüten, wenn sie deren Produkte zum Hochladen anbieten. Außerdem sollen sie für Verletzungen des Urheberrechts haftbar gemacht werden. Und das ist eigentlich ganz interessant. Das heißt, soll künftig, denn das ist nämlich noch nicht durch. Jetzt hat das erstmal das EU-Parlament dann im September so beschlossen. Und jetzt ist es so, dass das EU-Parlament nochmal mit Abordnungen aus dem EU-Rat und aus der EU-Kommission zusammentrifft. Das ist der sogenannte Trilog. Und diese Gespräche, die haben auch dann im Oktober begonnen, allerdings hinter verschlossenen Türen. Und das wird auch durchaus kritisiert, dass man gar nicht jetzt so mitbekommt, wie ist denn das eigentlich so in den Details des neuen EU-Urheberrechts. Und da muss man sagen, dass es bis jetzt noch keine Einigung gibt. Aber wenn es die dann gibt, ist es wahrscheinlich nur eine Formsache, weil alle drei Teile der EU so in die gleiche Richtung gehen und dass dann am Ende des Tages die Kritiker von den neuen EU-Urheberrechtsplänen, wenn sie dann so durchkommen nach den Triloggesprächen, nur noch den Gang vors Gericht, vor den Europäischen Gerichtshof haben, um dann die finalen Vorschriften zumindest zum Teil nach jahrelangen Verfahren zu Fall zu bringen.
Daniel Fiene, unser Medienjurist heute.
Also Hobbyjurist.
Endlich mal Hobbyjurist. Ein Jurist, eine Meinung, endlich mal.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Das tariflich abgesicherte Medienmagazin.
Dieses Jahr, da hat in unserer Medienblase ein Video die Runde gemacht, das wir sehr mutig fanden. Das war im Sommer. Und das Video war Teil einer ganzen Kampagne, die sich Wir sind Radio Hamburg nannte. Dahinter steckte das Team des gleichnamigen Privatsenders, das mit seinen Arbeitsbedingungen nicht mehr einverstanden war.
Leider erleben wir hier im Sender das, was viele von euch da draußen auch bewegt und belastet. Immer mehr Stellen fallen weg. Die Arbeit verdichtet sich. Schichthonorare wurden in den vergangenen 20 Jahren kaum angepasst. Weihnachts- und Urlaubsgeld sind in vielen Verträgen gestrichen. Ein verlässlicher Inflationsausgleich fand in den letzten Jahren nicht statt. Die Einstiegsgehälter waren rückläufig. Eine ausreichende Altersvorsorge gibt es nicht. Befristete Verträge sind an der Tagesordnung. Und während das Leben in Hamburg immer teurer wird, wird hier im Sender an allen Ecken und Enden gespart. Vor allem am Personal. Das macht uns Angst, da wir befürchten, dass irgendwann das Produkt Radio Hamburg darunter leiden wird und wir euch nicht mehr dieselbe Qualität bieten können wie früher.
Das war im Juli. Damals waren Nina Wonnerow und Markus Brilski hier in Was mit Medien zu Gast. Sie gehören zum Team von Radio Hamburg, sitzen aber auch in der gemeinsamen Tarifkommission der Gewerkschaften DJV und Verdi. Markus Brilski hat uns damals gesagt, was sie von ihrem Sender eigentlich fordern.
Wir fordern einen Tarifvertrag. Da gibt es Richtlinien, die für alle Mitarbeiter gelten. Und ich nenne es mal so eine Art Gutsherrenart des Arbeitgebers. Darauf wollen wir nicht angewiesen sein. Das Wichtigste, es gibt für jeden Arbeitsplatz eine Arbeitsplatzbeschreibung und damit verbundene Tarifgruppen. Also hinter jeder Tarifgruppe steckt ein Mindestgehalt. Das bekommt dann jeder, der in der Gruppe eingruppiert ist, und das ohne Diskussion. Das finden wir gerecht, und das ist was auch in vielen Teilen Deutschlands stattfindet, die halt auch in der Tarifbindung des Privatradios sind.
Die Antwort des Arbeitgebers, also von Radio Hamburg, war damals: ein Tarifvertrag, den gibt es nicht, aber wir bieten 200 Euro mehr Gehalt, einen Mietkostenzuschuss von 2.400 Euro netto für die Volos, weil Hamburg ja teuer ist, und 37,5 Stunden Wochenarbeitszeit. Aber wie gesagt, ein Tarifvertrag, da hat Geschäftsführer Patrick Bernstein dem Medienmagazin ZAP im NDR gesagt, nein.
Radio Hamburg hat ja ungefähr gut 30 Mitarbeiter, und bei 30 Mitarbeitern glauben wir daran, dass man im Betrieb auch Fragen des Gehalts lösen kann, lösen soll. Und seit vielen Wochen sind wir deshalb ja auch im Gespräch mit der Mitarbeitervertretung, den Betriebsräten, und denen liegt ein Angebot vor. Und dieses Angebot sagt, im Schnitt 6% bekommen die Mitarbeiter mehr. Und wir glauben fest daran, dass sich das lösen lässt.
Tja, was wurde eigentlich aus diesem Tarifstreit bei Radio Hamburg? Das ist eins der Themen, auf die wir heute Abend hier in Was mit Medien zurückblicken. Dennis, du hast heute noch mit dem Team von Radio Hamburg gesprochen. Was ist da der Stand der Dinge?
Es hat tatsächlich eine Einigung gegeben, aber nicht mit der Tarifkommission von DJV und Verdi. Mit ihr spricht die Geschäftsleitung von Radio Hamburg nach wie vor nicht, sondern sie hat sich, wie Patrick Bernstein es im Sommer schon gesagt hat, intern geeinigt mit dem Betriebsrat. Und diese Einigung sieht einen Tacken besser aus als das, was die Geschäftsleitung im Sommer noch vorgeschlagen hatte. Jetzt nämlich 250 Euro mehr Gehalt. Es gibt eine Einmalzahlung von 1.000 Euro in diesem Jahr. Ansonsten der Mietkostenzuschuss von 200 Euro im Monat für die Volos und die 37,5 Stunden Wochenarbeitszeit. Dabei ist es geblieben. Die Stundensätze für freie Mitarbeiter wurden analog angehoben. Aber meine Einschätzung, da hat sich jetzt tendenziell eher die Geschäftsleitung durchgesetzt. Das klingt sehr nach deren Angebot aus dem Sommer.
Das ist aber ja eben noch kein Tarifvertrag. Wie zufrieden ist also das Team von Radio Hamburg mit dem, was der Betriebsrat dann am Ende da abgenickt hat?
Ja, das sind Zahlen und Werte, die in die richtige Richtung gehen. Das hat mir Markus Brilski heute nochmal gesagt, der auch in der Tarifkommission von DJV und Verdi sitzt. Er nennt das für dieses Jahr einen Teilerfolg. Da sei man ein ganzes Stück weitergekommen. Aber die Forderung nach einem Tarifvertrag bleibt.
Wir fordern weiterhin Bezahlung nach Tarif, und die Probleme, die wir haben und die uns das ganze Jahr und die Jahre schon über begleiten, sind damit mit dieser Teillösung ja nicht vom Tisch. Es ist weiterhin so, dass eben die gleiche Arbeit nicht gleich bezahlt wird und das Niveau insgesamt eben unter Tarif liegt, dass immer noch keine verlässlichen Prämien für die Folgejahre geregelt sind, auch keine Inflation. Das sind alles Werte, die überhaupt nicht geregelt sind und die wir weiterhin fordern.
Dazu muss man wissen, dass nach den Zahlen im Sommer, also vor dieser Gehaltserhöhung, die jetzt mit dem Betriebsrat vereinbart worden ist, es Leute im Team von Radio Hamburg gab, die wurden laut der Tarifkommission von DJV und Verdi ganze 1000 Euro unter Tarif bezahlt. Also 1000 Euro im Monat. Und das ist aus meiner Sicht unglaublich.
Das heißt, der Streit geht weiter. Aber wie?
Ja, das ist das Geheimnis der Gewerkschafter jetzt an dieser Stelle. Die lassen sich da nicht in die Karten gucken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das anders gehen soll, als da mit harten Bandagen zu kämpfen, wenn selbst diese Kampagne im Sommer nicht gereicht hat. Tatsächlich treffen sich die beiden Parteien nächstes Jahr direkt im Januar erst einmal vor Gericht. Da geht es um die Website zur Kampagne Wir sind Radio Hamburg. Die Geschäftsleitung des Senders will diese Website mit juristischen Mitteln aus dem Netz tilgen und damit auch die Liste an Beschwerden über die Arbeitsbedingungen im Sender. Gerichtstermin also, obwohl man sich mit dem Team ja gerade vor wenigen Monaten erst geeinigt hat. Also der Streit schwelt weiter, zum Teil so an Nebenkriegsschauplätzen, und man muss da jetzt mal sehen, wohin das noch führt.
Wie stehen denn, würdest du sagen, die Chancen, dass das Team von Radio Hamburg am Ende doch noch einen Tarifvertrag bekommt?
Schwierig. Also man muss dazu wissen, Radio Hamburg war mal Mitglied im Tarifverband Privater Rundfunk. Der Sender ist aber vor 15 Jahren dort ausgetreten, so wie mehr als ein Dutzend weiterer Sender zu anderen Zeitpunkten auch. Noch drin sind Hitradio FFH, Antenne Bayern, RPR1, Radio Regenbogen, Radio NRW. Und bei den anderen wird oft auch deutlich unter Tarif bezahlt. Dazu gehören auch große landesweite Sender, die wirklich gutes Geld verdienen. Also dem Radio geht's in der Breite nicht zwingend schlecht. Worauf die Tarifkommission jetzt setzt in Hamburg, ist auf Unterstützung auch durch Nachahmer. Und die gibt es. Also diese Kampagne Wir sind Radio Hamburg, aus der wir auch eben aus dem Video gehört haben, die hat dieses Jahr in der Radiobranche Aufsehen erregt. Aber auch darüber hinaus, es gibt eine ähnliche Kampagne vom Team der Computerbild, auch aus Hamburg, die einen Haustarifvertrag fordert. Das Team der Computerbild sagt, einige von uns verdienen 40% weniger als Leute, die in Verlagen arbeiten, wo der Tarifvertrag für Zeitschriften gilt. Das ist also ein Thema, das in noch mehr Häusern virulent ist. Und das hat uns heute auch der DJV-Vorsitzende Frank Überall noch einmal bestätigt.
Das, was wir in Hamburg erleben, das erleben wir in der ganzen Republik. Immer mehr Medienunternehmen versuchen zu flüchten aus einem allgemeinen Tarifvertrag und wehren sich mit Händen und Füßen gegen einen Haustarifvertrag und damit schlicht und ergreifend gegen eine anständige Bezahlung. Das gilt für die Festen, aber das gilt auch für die Freien, die zum Teil so niedrige Honorare bekommen, dass sie davon kaum noch ihre Miete bezahlen können. Insofern müssen wir weiter kämpfen, das werden wir auch tun als Deutscher Journalistenverband, und wir müssen auch dafür sorgen, dass es in Medien wie zum Beispiel im Internet anständige Bezahlmodelle gibt und dass die Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verteidigt werden. Da ist noch viel zu tun, wir sind dran.
Also das Thema wird uns vermutlich auch im kommenden Jahr auf die eine oder andere Weise noch begleiten.
Was aus dem Tarifstreit bei Radio Hamburg wurde und wie sich die Tarifsituation in vielen Medienhäusern deutschlandweit entwickelt, Dennis Horn hat uns auf den aktuellen Stand gebracht.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Seid ihr bereit?
Ja, aber hallo.
Naja, es geht so.
Was
geht
mit so. Köpfen? Das Medienquiz.
Bei unserer großen Dranbleibe-Rückblick, was macht eigentlich Show, haben wir uns überlegt. So, wenn wir schon da sind, dann kümmern wir uns um die TV-Helden unserer Kindheit. Was machen die eigentlich heute? Ich habe da so Erstaunliches gefunden. Das war auch ganz toll, wir haben euch auf Facebook gefragt, so, um welche Helden sollen wir uns kümmern. Da sind einige bei rumgekommen. Wer möchte anfangen von euch? Wie machen wir das eigentlich?
Das ist die eigentliche Frage. Haben wir überhaupt Regeln dafür?
Ja, einer fragt, zwei Antworten. Und dann ist es ja eigentlich, wenn alle durchkommen.
Okay.
Soll ich anfangen?
Fang ruhig an.
Marijke Amado. Ah. Ja, die Antwort lautet nicht mehr in die Playback-Show. Aber von 90 bis 98 war sie ja die Heldin von vielen von uns in der Kindheit. Sie, ich kann euch sagen, was sie heute macht. Sie lebt in Belgien, ja. Und macht tolle Sachen. Mhm. Sie hat nämlich im April 2015 einen eigenen Online-Blumenversand gegründet. Mhm. Das finde ich toll. Sie wurde 1978 von einem großen deutschen TV-Showmaster tatsächlich
entdeckt.
Entdeckt.
Wer war das? Jürgen von der Lippe.
Jürgen von der Lippe, sage ich auch.
Rudi Carrell.
Nein. Ich habe an den WWF-Club gedacht direkt.
Ich auch.
Da ist sie dann groß geworden im WDR, ne? Mhm. Und das war echt ganz gut. Okay, also kein Punkt für euch. Herr Peller, sag doch deine erste Frage, ja.
Ich würde gerne eigentlich wissen. Ich habe das ein bisschen anders gemacht. Muss ich genau danach fragen, was sie heute tun?
Nein.
Gut.
Aber du musst uns sagen, was sie heute tun.
Ach so.
Kannst du was anderes?
Ach so, ich muss euch sagen, was sie heute tun. Mhm. Also heute ist derjenige, über den ich rede, unter anderem immer noch Komponist und Buchautor. zum Beispiel. Mhm. Aber ich, mir ist er begegnet tatsächlich, weil er meine Kindheit geprägt hat mit einer Spielshow, die, sagen wir mal...
Michael Schanze.
Hätte ich jetzt auch gesagt. War das die Frage? Ist das die Antwort?
Ja.
Dings da.
Ah, nee, die Spielshow meine ich aber nicht.
Hier.
Eins, zwei oder drei, das war deine Zeit.
Nee, noch, ne? Oder hier mit den Hochzeiten. Verlieren ist für euch nicht bitter, hier kommt euer Bobby Flitter.
Ach, toll. Ich liebe euch für diese Antworten. Ich meinte aber tatsächlich eins, zwei oder drei.
Ja!
Wisst ihr, wer das heute moderiert? Ja, ne?
Ja, Elton. Mhm. Was war jetzt die Frage und was genau war die Antwort?
Ich war in meiner Zeit von Biggie Lechtermann, das war meine Zeit.
Ja.
Der Peter ist ja ein bisschen älter, das war noch dann Michael Schanze.
Wir hatten jetzt sehr viele potenzielle Fragen und Antworten darin.
Aber auf jeden Fall war die Antwort richtig.
Welche?
Wessen? Ich wollte wissen, also wen ich meine.
Michael Schanze, habe ich gesagt.
Genau, ja. Da hat Daniel zuerst geantwortet.
Mhm. Geht es darum, wer zuerst antwortet?
Ja, auch.
Ach so, dachte, ja, das wäre eine gesittete Show. Okay,
Dennis, dann ist deine Frage.
Okay, also hättest du das auch geantwortet?
Ja.
Ich glaube, wir müssen das machen, wer zuerst antwortet.
Gut, Fine. Dann jetzt meine Frage. Max Wright ist heute 74 Jahre alt und war Willie Tanner.
Hard to heart. Hart aber herzlich?
Nein, Willie Tanner aus
ja.
Alf.
Ach so, ja.
Wartet bitte ab, was die Frage sein wird.
Okay. Ja.
Der hat übrigens eine ziemliche Absturzkarriere hinter sich, okay, nach einer Krebsdiagnose. 95, hat mit Alkoholfahrten Schlagzeilen gemacht, soll... Das ist ein bisschen weird, Sex mit einem Obdachlosen gehabt haben, sich dabei angeblich haben filmen lassen. Und dann hat er ein neues Glück gefunden mit einem Mann aus welchem Land?
Hä? Vom Mailmark. aus Deutschland.
Dormagen? Ja, Herr Pähler, Dormagen ist kein Land. So. Herr Pähler hat recht, aus Deutschland ist ein Krankenpfleger. Die haben sich über ein Datingportal kennengelernt. Und jetzt läuft alles gut. Mhm. Herr Fine, deine Frage.
Ja. Meine nächste Frage betrifft eine Sesamstraßenfigur. Mhm. Herr von Bödefeld.
Ja.
Herr von Bödefeld. 78 ist er aufgetaucht in der Sesamstraße. Und zwar auch zusammen mit Fienchen, mit der Schnecke.
Ja.
Und ich kann euch sagen, was aus ihm wurde, falls es euch interessiert. Nämlich 1988 gab es einen tragischen Brand in der Sesamstraße. Die ganze Kulisse der Original-Sesamstraße, also der deutschen Original, brannte nieder. Samson, Tiffy und Fienchen und Herr von Bödefeld verbrannten. Und man wollte nicht nochmal die Lizenz für die neue Puppe holen. Meine Frage an euch ist, Herr von Bödefeld hat einen Vornamen. Wie heißt denn der?
Gustav.
Heinrich.
Ulrich oder Uli wäre die Antwort gewesen.
Ulrich von Bödefeld.
Er hat nicht den gleichen Vornamen wie Herrn Peller.
Der war aber schon immer mein Vorbild, muss ich sagen.
Ja, Landadel, ja, verkommener Landadel.
Ja, ja, ja,
ja. Verarmt und verkappt.
Hätte ich gar nicht gedacht.
Und bin ich dran?
Ja. Herr Peller, pass auf, wenn es Feuer kommt.
Ja,
ne?
Witzig ist, ich bin auch bei Alf. Ich muss jetzt eine lange Herleitung haben.
Lad das Musikbett mal neu schnell.
Nein, ich mach schnell. Wir haben ja gerade über die Tanners gesprochen. Wisst ihr auch, wie die Nachbarn der Tanners hießen?
Die Ogmonics.
Flanders. Genau,
Trevor und Rachel Ogmonic.
Trevor Ogmonic, über den möchte ich sprechen. Gespielt wurde der von John LaMotta, das verrate ich euch. Mhm. Jetzt möchte ich aber von euch wissen, nennt mir bitte eine bekannte Serie, in denen John LaMotta tatsächlich auch noch immerhin mit Gastauftritten zu sehen war.
Hart, aber herzlich.
Das sagt Dennis und was sagt Daniel? Es war durchaus auch, ich gebe noch einen Tipp, es ist eine Serie, die viele junge RTL-Zuschauer in den Anfangsjahren auch begeistert hat.
Magnum. Achso.
Da ging es auch im weitesten Sinne um selbstfahrende Autos.
Knight Rider?
Ja! Das war zu sehr geholfen, ne?
Wen hat er gespielt? Das Auto oder was?
Krieg ich da jetzt einen Punkt für?
Einfach, er hat einfach einen Gast da gespielt. Oder okay. Hat auch bei Emergency Room mitgespielt oder bei The Nanny und so. Autosheim.
Meine Frage, wo wir ja gerade bei Knight Rider sind, David Hasselhoff hatte vor 10 Jahren einen Auftritt, also ich habe nur so Leute, wo man heute eigentlich weiß, was sie machen, muss ich nicht viel zu erklären.
Was macht David Hasselhoff heute?
Reißt Mauern nieder.
Oh. Vor
10 Jahren einen Auftritt in der Echtzeit-Strategiespielreihe und ist dort gegen Ende einer der Kampagnen, die man in diesem Spiel durchspielen konnte, zum Präsidenten der USA ernannt worden. Wie heißt diese Spielereihe? Echtzeit-Strategiespiele.
Command & Conquer war
es? Ja!
Echt?
Echt? Wow!
Das ist aber toll, ich mach Spaß mit euch. Drei Punkte hier.
Hast du 3 Punkte? Ich hab noch keinen.
Ja. Doch, du hast einen. Ja. Ich hab 0.
Naja, das ändert sich jetzt. Es geht nämlich um Steve Urkel.
Hose.
Was?
Hose ist die Antwort.
Er hat einen zweiten Namen, Steve Quincy Urkel. Und ich kann euch nicht sagen, was er heute macht, weil er macht heute nichts. Er versucht sich als Schauspieler durchzuschlagen, tritt hier und da mal für eine Folge auf, aber der Mann kriegt keine neue Rolle, weil man immer denkt, haha, das ist Steve Urkel. Wie hieß eigentlich die Serie? Nein, ich hieß Alle unter einem Dach. Ich wollte von euch wissen, wie alt ist Steve Urkel heute? Die Serie lief zwischen 89 und 97.
Das weiß ich.
Wer näher dran ist.
Der ist 52.
Sag nochmal, wann lief die?
89 bis 97.
Ich sag, der ist 48.
Boah, ihr seid so viel. 42 ist er.
42 ist er, jetzt kriegst du einen Punkt. Schön. Steve Urkel.
So, wir haben jetzt noch 20 Sekunden.
Ja, dann sage ich ganz schnell, ich weiß gar nicht, was er heute tut, aber ich habe ihn geliebt. Es war ein Mann, der mit blonden Frauen in Badewannen saß und so ein Pickup fuhr und war Kopfgeldjäger. Wisst ihr, wen ich meine? Lief im dritten.
Hart, aber herzlich.
Genau, nein. So war sein Name.
Wie war sein Name?
Ich dachte, dass bei dir jetzt irgendwie Love Boat kommt oder so, Herr Peller.
Das war. Kennt ihr denn noch den Colt für alle Fälle?
Nee. Colt Sievers.
Ja, Colt Sievers.
Ist das ja die Antwort?
Genau.
Geil.
Die Frage war unpräzise, aber so. Ich gebe dir den Punkt.
Ich hätte. Ich hätte noch eine Frage
Zeit
gehabt.
Mehr. Hammann, schaffen wir nicht mehr.
Ach egal.
Aber schön war's. Punkt Vorsprung, 2 Punkte Vorsprung. Hat mir großen Spaß mit euch gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Mhm.
Dann machen wir den Jahresrückblick mit Hajo Schumacher. Ach du meine Güte.
Oh. Oje, oje. Naja,
bis dann. Mediale Zeit und so, ne? Tschüss. Mhm.
Tschüss. Dranbleiben, ne?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.